Für die, die mich nicht kennen, ich heiße Christian, bin aus der Vineyard, das heißt, ich habe gerade gestern Abend hier Gottesdienst gehabt auch. Vineyard, die sind so ein bisschen mehr Richtung Charismatik, als dort, wo die Lieder irgendwie nur 3 Zeilen haben, dafür 5 Minuten dauern und ständig wiederholt werden. Ich finde es irrsinnig schön, wenn man irgendwo ist, wo sich Christen treffen, wo man unter Anführungszeichen nicht dazugehört, weil man kommt dorthin und merkt, man gehört doch dazu. Und es ist egal, ob das jetzt die gleiche Linie ist, ob das was völlig anderes ist. Christen sind Christen. Und vor allem dann, wenn man als Gast irgendwo ist, hat man so den Vorteil, man sieht die Probleme nicht, die es gibt. Es gibt auch keine Streitereien, weil die sind noch nicht angesprochen worden zumindest. Werden es hoffentlich auch in Zukunft nicht. Und egal, wo man hinkommt, weltweit, es gibt andere Christen. Und mich hat das immer schon fasziniert. Und was ich dann irrsinnig schade finde, ist, wenn es dann zu Spaltung kommt zwischen Gemeinden. Wir können mit denen nicht, weil die das anders sehen. Und um diese Sachen soll es heute auch gehen. Wie schaut es aus mit der Wahrheit? Wer hat die Wahrheit? Wie kann ich die Wahrheit herausfinden? Wie kann ich überhaupt feststellen, ob etwas, was ich glaube, stimmt oder nicht? Und wir haben das vorher in der Lesung gehabt aus dem Alten Testament bei Jesaja. Wenn wir uns das durchlesen, wir sollen was kaufen, obwohl ich kein Geld habe, beziehungsweise wir sollen kein Geld dafür ausgeben. Also wenn man so einkaufen geht, nennen wir das Stehlen. Die Bibel sagt, wir sollen nicht stehlen, aber das sollen wir trotzdem tun. Es ist ein bisschen verwirrend manchmal. Und dann kommen natürlich Theologen daher, die erklären, wie das Ganze ist. Und weil sie Theologen sind, ist es so. Ich glaube, dass wir einen anderen Zugang dazu haben in der Bibel. Auf der einen Seite Glaube, auf der anderen Seite aber auch Gehirn. Wir haben das Hirn nicht umsonst bekommen. Ich werde einige Bibelstellen bringen, einfach um das, was ich sage, zu untermauern. Ich mag das nicht einfach nur so sagen, es ist so, und wenn es dich interessiert, kannst du mich nachher fragen und dann sage ich dir, wo das in der Bibel steht. Ich bringe das dazu. Es ergibt dann aber einfach ein paar Bibelstellen mehr. Lass dich nicht verwirren. Ich reiße sie natürlich auch ein bisschen aus dem Zusammenhang raus. Ist anders nicht möglich. Aber wir möchten starten bei der zentralen Bibelstelle. Eine Stelle, die wir, glaube ich, die meisten von uns kennen. Die Aussage, der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf das Herz. Aus 1. Samuel 16, Vers 7. Der Mensch sieht das, was vor Augen ist, der Herr sieht auf das Herz. Der Zusammenhang ist, Salomo ist beauftragt worden von Gott, salbe einen Samuel, danke, Samuel, Salomo kommt 2 Generationen später, danke. Samuel, der Prophet, ist beauftragt worden, einen neuen König zu salben. Der aktuelle König Saul hat ziemlich ausgedehnt, war nicht so die ideale Besetzung. Und David soll kommen. Jetzt geht der Prophet zu dieser Familie hin, wo Gott zu ihm gesagt hat, einer von den Söhnen ist es. Und er kommt dorthin, der Vater lässt seine Söhne auftreten, der Erstgeborene, groß, gut aussehend, stark, der König schlechthin. Das ist das, was wir brauchen. Und Samuel glaubt das auch. Gott sagt nein. Und sagt ihm, hey, du siehst das, was vorne ist. Ich sehe das, was im Herzen ist. Und er sagt sogar, ich habe ihn verworfen. Er kommt für mich nicht in Frage, obwohl er der Erstgeborene ist. An sich müsste der Erstgeborene grundsätzlich König werden. Und nicht, wie sich dann herausstellt, der Jüngste von allen. Gott sieht aber auf das Herz. Gott sieht was anderes als wir, obwohl Samuel ja durchaus ein Mann Gottes war. Ist nicht so, dass das irgendjemand war, der sich nicht ausgekannt hat. Es war einer, der auf Gott gehört hat, zu dem Gott gesprochen hat. In einer Art und Weise, wie er das sehr selten gemacht hat damals. Wir haben heute genau das gleiche Problem, wenn wir Menschen sehen. Automatisch beurteilen wir die Menschen nach dem Äußeren. Und wir werden total drauf gedreht. Im Fernsehen, es muss gut aussehen. Ja, die royale Hochzeit in England. Was ist da, meine Güte, dann hat sie ein anderes Kleid angehabt, das war das falsche Kleid und das war nicht schön. Und dann ist ihre Schwester dabei, was hat die für ein Kleid an? Und wer ist jetzt wichtiger für die Mode der Britinnen? Meghan oder Kate? Es geht nur ums Aussehen. Und wir beurteilen durchaus die Menschen nach dem Aussehen. Wir sind es gewöhnt, der erste Eindruck, wir funktionieren so. Das heißt, wir müssen es einfach mal als Tatsache nehmen, ja, wir sehen das Äußere. Und wir beurteilen grundsätzlich einmal vom Äußeren her. Gott sieht mehr. Steht auch in der Bibel, wo in Jesaja 55, kurz nach dem Text, den wir vorher gehört haben, sagt Gott: Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Wir kommen sozusagen das Hirn von Gott einfach nicht dran. Ist eine Tatsache, müssen wir akzeptieren und wir tun gut daran, es zu akzeptieren. Wenn wir an Gott drankommen wollen, das war ganz am Anfang schon das Problem. Es war nicht der Apfel das Problem, sondern das, was dahinter gestanden ist. Ja. Sein wie Gott. Wir sind nicht wie Gott, wir sehen nicht in das Herz. Das ist das Erste, was uns dieser Text sagt. Das ist natürlich gut, wenn wir dann auf Gott vertrauen und sagen, okay Gott, du siehst das, ich nicht. Aber wenn du was sagst, dann passt das. Der Nachteil davon ist aber, ich schalte mein Hirn aus. Und dieser blinde Glaube, dieses blinde unkritische Vertrauen ist nicht das, was die Bibel mit Glaube meint. Wenn wir das verlangen würden, dann wären wir bei einer Sekte. Dann würden wir sagen, es ist so, du musst es so glauben, sonst ab in die Hölle. Es ist nicht so. Wir sollten unser Hirn benutzen, aber natürlich im richtigen Rahmen. Und das ist das Zweite, die Aussage, dass Gott ins Herz sieht und ich nur das Äußere sehe, bedeutet auch, lernen, hinter die Kulissen zu schauen. Lernen zu sehen, was hinter dem Äußeren ist. Du hast mit einem Menschen zu tun, du siehst das Äußere. Wir haben das heute in Österreich sehr stark, in Europa. Flüchtling, wow, böse. Du siehst jemanden, er ist kein Österreicher, der ist wahrscheinlich Kriminelle. Das ist das, was viele Leute wirklich denken. Sie sehen das Äußere und sie schauen nicht auf den Charakter. Und Kriminelle gibt es mit jeder Nationalität. Wir wissen das ganz genau. Und es gibt Christen mit jeder Nationalität. Und ich freue mich echt, dass hier, wie viele Nationen haben wir hier? Einige. Ja, ich weiß nicht, durchzählen brauchen wir jetzt glaube ich nicht, aber wir müssen dahinter schauen. Es kann ein Mensch wahnsinnig toll ausschauen, wahnsinnig sympathisch sein und der Charakter ist zum Wegschmeißen. Und es kann ein Mensch ausschauen, dass du fast nicht hinsehen kannst, weil er schlecht wird. Und es ist einer der liebsten Menschen, die es überhaupt gibt. Wir sollen dahinter schauen, wir sollen lernen, wir sollen weiterkommen. Paulus wirft den Korinther sogar vor, dass sie nicht weiterkommen. Er sagt ihnen, ich muss euch geistlich noch immer das leichte Futter geben, muss euch die Muttermilch geben. Ihr könnt noch immer keine feste Speise vertragen, weil ihr geistlich nicht weiterkommt. Ihr sollt aber weiterkommen. Ihr sollt euch entwickeln. Ihr sollt auch dahinter schauen, weil wir als Christen auch dazu in der Lage sind. Und Gott fordert uns ganz klar auf, schau dahinter, mach dir Gedanken, denk drüber nach, hör eine Predigt, aber glaub die Sachen nicht. Überprüf sie selber. Ich habe einmal gehört von einem Bibelschullehrer, der ist reingekommen, Anzug, Krawatte, war total ernst. Kommt in die Klasse als Gastsprecher, setzt sich hin und fängt an zu lehren und redet und redet und redet die ganze Stunde. Nur Blödsinn. Geht wieder raus. Nächsten Tag macht er genau das Gleiche. Und ich glaube, am dritten Tag war es, dass irgendwann einer von den Bibelschülern aufgezeigt hat und gesagt: Entschuldigung, aber ich glaube, in der Bibel steht was anderes. Daraufhin hat er die Krawatte weg, Hemd weg, drunter der T-Shirt ankert. Ich sage, gut, jetzt können wir anfangen zu arbeiten. Jetzt habt ihr euer Hirn eingeschaltet. Ich habe euch jetzt die ganze Zeit nur Blödsinn erzählt. Ihr wollt nur wissen, wann ihr draufkommt. Wir sollten unser Hirn schon einschalten. Nur weil das da vorne der tolle Prediger XY ist, nur deswegen muss es nicht stimmen. Die Wahrscheinlichkeit ist möglicherweise sehr groß, dass es passt, was er sagt. Aber wie soll das jemand aushören? Wenn wir nur den Teil machen, dann werden wir aber wieder arrogant, dass wir sagen, okay, ich habe mein Hirn, ich begreife sowieso alles. Und das, was ich sage, ist richtig. Das heißt, ich habe diese beiden Pole. Das eine ist, ich nehme nur Gott, vertraue auf ihn, dann schalte ich Hirn aus. Blinder Glaube, nicht gut. Das andere ist, dass ich mein Hirn nehme und sage, ich entscheide jetzt, was stimmt. Ich entscheide, was die Wahrheit ist. Und dann kommt die Arroganz. Ich lasse mich nicht mehr widersprechen. Ich kenne vielleicht so Leute, die von ihrer Meinung sehr überzeugt sind und sich nicht widersprechen lassen. Das ist diese zwei Pole. Und ich glaube, das, was uns die Bibel sagt, ist, dass wir es zusammenführen. Was ich hier jetzt mache, ist natürlich, dass ich über diese Bedeutung dieses Verses eigentlich hinausgehe. Es geht hier um eine Person. Und das, was ich sage, steht nicht wirklich in diesem Bibelvers, aber wir haben es insgesamt in der Bibel. Möchte ich nebenbei sagen, das ist eigentlich, was ich mache, darf man nicht machen. Streng genommen. Gott will, dass wir das zusammennehmen. Gott will, dass wir ihm glauben und dass wir unser Hirn trotzdem verwenden. Er hat uns unsere Fähigkeiten, unter anderem unser Hirn, gegeben, damit wir es verwenden. Und diese Kombination, Gott und ich, dieses Team, das ist es, um was es Gott geht. Das ist diese Beziehung, die ich mit ihm habe, die beruht auf Gegenseitigkeit. Wer jetzt mehr macht als der andere, das ist egal. Zum Beispiel Errettung. Wir wissen, das hat Jesus gemacht. Ich habe mich dafür entschieden. Das war jetzt nicht die große Arbeit. Wie schaut es mit anderen Sachen aus? Ich gehe zu jemandem, um ihm zu helfen. Wir haben eine ganz liebe Frau bei uns im Haus. Sie ist über 80 und tut sich bei manchen Sachen einfach schwer. Wir helfen ihr. Und wir versuchen ihr natürlich auch einfach zu erzählen, sie ist ja interessiert, was so in der Bibel steht, dass es Gott gibt, dass Jesus sie liebt und so weiter. Wie viel davon mache jetzt ich und wie viel macht Gott? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, gemeinsam funktioniert es. Und das ist es, worauf es ankommt, egal wo ich bin jetzt als Christ. Und eben, wenn es um die Wahrheit geht, genau das Gleiche. Ich bin im Team mit Gott. Ich bin im Team mit Gott. Und gemeinsam machen wir das. Gott könnte das alleine machen. Ihr wisst, es gibt den Missionsbefehl. Warum schickt Gott die Missionare raus? Warum macht das nicht selber? Er könnte es garantiert viel besser. Ich weiß es nicht. Seine Entscheidung. Er will es gemeinsam mit uns machen. Und wir müssen uns auf das einlassen, dieses dauernde Wechselspiel Gott und ich. Wir wissen, als Christen haben wir den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist erklärt uns auch die Bibel. Aber ich muss natürlich meinen Teil dazu beitragen. Und das, was dabei rauskommt, was jetzt wirklich faszinierend ist, ist dieses Team, ist nicht nur die Ergänzung, Gott macht einen Teil, ich mache einen Teil und gemeinsam machen wir das, sondern in diesem Team werden Grenzen quasi aufgelöst. Es gibt eigentlich keine Grenzen mehr. Es passieren Sachen, ich kann Dinge verstehen, wo man normalerweise sagt, sowas kannst du als Mensch überhaupt nicht begreifen, sowas kannst du als Mensch nicht wissen. Paulus schreibt im 2. Korintherbrief sogar, dass dort, wo er was nicht kann, dort wird Gott umso stärker. Weil dort, wo ich schwach bin, wird Gott stärker. Das heißt, dieses Team, Gott und ich, wird quasi unschlagbar. Die einzigen Grenzen, die es noch gibt, das sind die Grenzen, wo Gott sagt, hier ist jetzt eine Grenze. Gewisse Sachen gehen nicht, weil Gott es nicht will. Dreieinigkeit zum Beispiel. Wir wissen, okay, Gott Vater, Sohn, Heiliger Geist, drei Personen, trotzdem nur ein Gott. Es ist auch nicht so, dass irgendwie Gott gedrittelt wird und jetzt Jesus ist ein Drittel davon, sondern nein, Jesus ist ganz Gott. Trotzdem ist Gott drei und so. Wir können es nicht verstehen. Ist eine Grenze von uns, die Gott uns gesetzt hat. Vielleicht hebt er die Grenze irgendwann auf. Aber innerhalb von dem, wo Gott uns die Grenze setzt, da gibt es keine Grenzen mehr. Und es ist völlig egal, wie intelligent du bist, ob du einen Theologieabschluss hast. Es spielt keine Rolle. Du musst kein Akademiker sein. Es ist das Team. Und ich habe Christen getroffen, die haben keine höhere Schulausbildung und haben Dinge von der Bibel verstanden, die fertige Theologen mit einem Doktortitel nach 20 Jahren nicht verstanden haben. Das ist das Team mit Gott. Gott will dieses Team. Und dieses Team bedeutet dann im positiven Sinn Elite. Wir als Christen mit Gott, wir sind diese positive Elite. Der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht, was vor Augen ist.
Aber der Herr sieht auf das Herz.
Gott sieht mehr, aber wir sollen auch hinter die Kulissen schauen und das zusammentun. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht auf die Uhr geschaut, wann ich angefangen habe. Ich habe die Deadline für 30 Minuten bekommen. Ich schwitze schon die ganze Zeit, weil bei mir ist normalerweise zwischen 35 und 45 Minuten. Ich gebe mir Mühe. Wie funktioniert das jetzt ganz praktisch? Ich meine, es hilft nichts, wenn ich einfach in der Theorie was weiß und in der Praxis nicht umsetzen kann. Dann ist es vielleicht schön und interessant, aber mehr auch nicht. Die Hauptart, wie Gott spricht, ist die Bibel. Das ist auch wieder der Unterschied zwischen Charismatikern und Nicht-Charismatikern. Die Charismatiker sind dann oft der Meinung, dass Gott zu ihnen noch mehr spricht und einige Sachen sagt, die in der Bibel nicht vorkommen. Also ich bin ein bisschen skeptisch, muss ich ehrlich sagen. Auf alle Fälle, die Hauptart, wie Gott spricht, ist durch die Bibel. Es ist sein Wort und er hat es so gewählt. Wie kann ich die Bibel verstehen? Wie kann ich jetzt die Wahrheit verstehen? Und ich bin der Meinung, dass wir in der Bibel jede Wahrheit haben, die für uns wesentlich ist im Leben. Sprich für unser geistliches Leben. Es gibt nichts außerhalb von der Bibel, was wesentlich wäre für unser Leben als Christ. Bin ich absolut davon überzeugt. Und dann ist natürlich ganz interessant zu verstehen, was sagt die Bibel eigentlich? Was sagt Gott in seinem Wort? Der erste Schritt, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber allgemein stelle ich fest, das ist der Schritt, wo die meisten Christen scheitern. Der erste Schritt ist, du musst die Bibel irgendwann einmal lesen. Und ich bin heute alleine hier, habe meine Familie zu Hause gelassen, meine Frau hat Nachtdienst gehabt. Und wir sind ja gewohnt, am Samstagnachmittag einen Gottesdienst zu haben und am Sonntag nicht so früh aufzustehen. Habe ich leider unsere Kinder auch nicht motivieren können. Also unser Kleiner ist 12, unser Großer wird jetzt gleich 17. Mit 14 hat sie beschlossen, sie will die Bibel durchlesen. War ziemlich stressige Zeit, kurz bevor sie 15 geworden ist, Schule war viel los. Bis sie 16 war, hat sie die Bibel durchgehabt. Und war ganz entsetzt, wie sie draufgekommen ist, dass die meisten erwachsenen Christen, die sie kennt, die Bibel noch nie durchgelesen haben. Ist jetzt kein Vorwurf, ist nur, wenn es ein Teenager schafft. Machbar ist es. Also die Ausrede, ich schaff's nicht, können wir uns nicht leisten. Und auch wenn man die Bibel nicht durchliest, wenn du die Bibel nicht liest, wirst du einfach nichts davon verstehen können. Das ist der erste Schritt. Das zweite ist, du musst dich damit auseinandersetzen. Du kannst einfach nur lesen, zack, zu, wie die Nachrichten in der Zeitung oder so, morgen kommt wieder was Neues und ich habe es wieder vergessen. Setz dich damit auseinander und du bist dazu in der Lage, dich damit auseinanderzusetzen. Psalm 1 gleich am Anfang. Erster Vers oder zweiter Vers, ist der erste Vers. Glücklich ist, weil seine Freude am Gesetz des Herrn hat und über sein Gesetz, Klammer, das war damals Ausdruck für Bibel, über sein Gesetz Tag und Nacht nachdenkt. Und damit sind nicht nur die Theologen gemeint. Der Unterschied zwischen einem Theologen und Nicht-Theologen ist nur, dass der Theologe mehr Zeit hat. Der ist in einer glücklichen Lage. Aber jeder soll das machen. Jeder von uns soll die Bibel lesen und jeder von uns als Christ kann die Bibel verstehen. Wir wissen, wir haben den Heiligen Geist. Das ist alles, was du brauchst, um die Bibel wirklich zu verstehen. Schlag sie auf, beschäftige dich damit und ich garantiere dir, es wird keine Woche vergehen, wo du nicht was Neues siehst oder was Altes wieder so richtig da ist. Verwende dein Hirn dafür. Denk drüber nach. Überleg dir, was könnte damit wirklich gemeint sein? Wo kommt das wirklich vor im Leben? Was würde das für mein Leben bedeuten? Kleines Beispiel, ihr kennt wahrscheinlich die Aussage, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird dir das Materielle auch gegeben werden. Ich bin selbstständig. Und ich habe vor einiger Zeit angefangen, Bibel lesen und beten als Arbeitszeit reinzuplanen. Das ist nicht gut, jetzt lese ich Bibel und dann um 10 Uhr bin ich fertig, fange ich an zu arbeiten, sondern ich fange an zu arbeiten und dann bete ich erst einmal. Und dann rufen Leute an von Firmen, an die du nicht drankommst als normaler Unternehmer. Ist ja nicht so, dass ich irgendwie ein 3-Milliarden-Unternehmen führen würde. Und plötzlich melden sich Leute. Wieso? Es funktioniert. Nimm die Bibel, probier es einfach aus. Und dann kommt eben noch der Heilige Geist dazu, wo Gott uns dann gewisse Sachen einfach plötzlich zeigt. Wo plötzlich Sachen klar sind. Das dürfen wir nicht unterschätzen. Aber das funktioniert nur dann, wenn ich die Bibel überhaupt lese und mich damit beschäftige. Es passiert sehr selten, dass du die Bibel nicht liest, dich damit nicht auseinandersetzt und plötzlich, zack, am Mittwochabend um 19.30 Uhr siehst du vor dir eine Bibelstelle. Da plötzlich erinnerst du dich an was. Wird eher selten vorkommen. Was uns manchmal abhält, ist der Irrtum, dass wir glauben, dass die Bibel schwer zu verstehen ist. Vielleicht werden jetzt einige von euch sagen, Moment, Petrus hat es doch über Paulus geschrieben, dass der schwer zu verstehen ist. Ich sage nicht, dass es leicht zu verstehen ist, aber es ist auch nicht schwer zu verstehen. Manche Stellen ja, aber die Bibel ist geschrieben für ganz normale Menschen. Im Alten Testament für ganz normale Menschen geschrieben. Für jeden im Volk Israel. Im Neuen Testament für jeden in den Gemeinden. Das waren Menschen wie du und ich. Das waren teilweise Hausfrauen, die so gut wie keine Schulbildung gehabt haben. Egal, darauf kommt es nicht an. Es ist nicht so wie irgendwelche Gesetzestexte. Da musst du fast Jus studiert haben, um das zu verstehen. Oder Betriebsanleitungen. Ich habe schon mal probiert, Betriebsanleitungen zu lesen und dann was zu bedienen. Katastrophe. Ja? Die Bibel ist gewissermaßen eine Art Betriebsanleitung, wenn man so will, aber sie ist wirklich für uns geschrieben. Das heißt, wir haben dort was, was für uns geschrieben ist. Und es gibt diesen Satz von der Klarheit der Schrift. Die Dinge sind zu erkennen für normale Christen. So wie jeder von uns letztlich normaler Christ ist. Manchmal müssen wir Gott um Hilfe bitten, manchmal dauert es ein bisschen, bis wir wirklich uns durchgebissen haben. Aber grundsätzlich, wir können die Bibel verstehen. Sie ist für uns geschrieben. Sie ist zum Beispiel im Urtext, im Griechischen, im ganz einfachen Griechisch geschrieben. In dem, dass man auf der Straße redet. Nicht diese Sachen, die eben keiner versteht, weil es irgendwelche Gebildeten waren. Manche Sachen werden wir vielleicht nicht verstehen, aber die Sachen, die wichtig für uns sind, vor allem für dich jetzt im Moment, für den nächsten Schritt, du kannst dich darauf verlassen, dass der Heilige Geist dir das erklären wird. Manche Sachen bleiben unverständlich. Aber dann ist es im Moment auch nicht dran. Als kleine Information zu Hilfsmitteln. Wir haben heute die Möglichkeit, auf einem Niveau zu arbeiten, persönlich im Bibelstudium, wie es vor 20 Jahren nicht möglich war. Du hast im Internet die Möglichkeit, ohne Griechisch und ohne Hebräisch zu können, den Urtext anzuschauen, anzuklicken und dann dir auszusuchen, welches Wörterbuch hätte ich denn gerne, damit ich weiß, was das Wort wirklich heißt. Wir haben im Internet Kommentare zu, wie diese sprachliche Konstruktion, welche Bedeutung das hat, welche Übersetzung das noch sein könnte und so weiter. Wir haben so viele Quellen heute, die wir einfach gratis so da haben. Wir müssen es nur nutzen. Wir sind wie vertrocknete Pflanzen, die direkt neben dem Bach stehen. Wir nutzen das Wasser nicht. Du brauchst es wirklich nur anklicken. Der Herr sieht auf das, worauf, nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Aber der Herr sieht auf das Herz. Wir werden nie die ganze Wahrheit erkennen können. Aber wir können sehr viel von der Wahrheit in dem Team mit Gott erkennen. Wenn du erkennst, Gott liebt mich, wirst du nie erkennen, wie groß die Liebe ist. Das schafft man nicht. Da platzt uns das Hirn. Wenn du erkennst, Gott vergibt mir, du wirst nie erkennen, was das alles wirklich bedeutet. Was Jesus am Kreuz wirklich gemacht hat. Du wirst immer mehr erkennen, du wirst das Ganze nicht erkennen, weil wir schaffen es nicht mit unserem Hirn, das zu verstehen. Und dort, wo wir anstehen, dort können wir Gott einfach vertrauen. Wenn Gott was sagt, dann stimmt das. Eben wenn es unlogisch wird. Und hier haben wir wieder diese Sache. Auf der einen Seite mein Hirn, auf der anderen Seite Vertrauen auf Gott. Ich meine, der ganze christliche Glaube ist unlogisch. Wir sündigen, dann kommt Gott selber, leidet, wird getötet, ermordet, damit ich leben kann. Ist dir schon mal aufgefallen, dass das in keiner Religion auch nur ansatzweise vorkommt? Wisst ihr warum? Kein Mensch kommt auf so eine Idee. Niemals wird ein Mensch auf so eine absurde Idee kommen. Nur Gott schafft das. Es ist völlig unlogisch. Aber wenn Gott es sagt, dann stimmt's. Und es gibt einige Sachen, wo wir uns einfach darauf verlassen. Und dann wie Paulus, Römer 11,
sagen, o Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unerforschlich sind seine Gerichte und unaufspürbar seine Wege. Hier braucht man einfach Glauben. Und wir dürfen weder das eine noch das andere vergessen. Wir haben unser Hirn, wir müssen es einsetzen. Muss jetzt im Sinn von, bitte macht es. Gott hat uns das Hirn gegeben. Gott hat uns auch das Internet gegeben, damit wir es jetzt nutzen. Gott hat uns andere Christen gegeben, damit wir sie fragen. Du, sag einmal, dieser Text, ich komme damit nicht zurecht, was sagst du? Aber auf der anderen Seite bleibt Gott ein Gott, der so groß ist, dass ich ihn und teilweise die Wahrheit, die er mir sagt, nicht verstehen kann. Ich kann es nur im Glauben annehmen. Ich kann die Ewigkeit nicht verstehen. Ich kann nicht verstehen, dass ich Christ bin. Ihr wisst nicht, wie ich vorher war. Und ihr wisst nicht, wie ich geworden wäre, wenn ich kein Christ geworden wäre. Ich kann die Sachen nicht verstehen. Ich kann es nur annehmen, als Glauben. Gott sagt es mir und ich glaube es. Ich möchte schließen mit einem ganz praktischen Ansatz, getestet von mir und von vielen anderen. Für diejenigen, die sich schwer tun, wirklich zu sagen, ich lese jetzt regelmäßig Bibel. Es soll ja keine Pflicht sein. Es soll etwas sein, wo du sagst, ich mache es eigentlich gern. Wenn ich Bibel lese, ich habe was davon. Nimm dir 5 Minuten Zeit am Tag, nicht mehr. Nur 5 Minuten. Jeden Tag. Bet kurz und dann lese 5 Minuten Bibel. Und dann schau, bis du das nächste Mal Bibel liest, was am Tag passiert, was irgendwie mit der Bibelstelle zu tun haben könnte. Meine Tochter hat das damals gemacht, wir haben es 3 geteilt, insgesamt hat es 1/4 Stunde gedauert, 5 Minuten davon Bibel lesen. Und sie hat gesagt, nach kurzer Zeit ist sie draufgekommen, 5 Minuten sind zu wenig. Teilweise ist es 3/4 Stunde oder Stunde draus geworden. Sie hat überhaupt nicht mehr aufhören können mit Bibel lesen. Es entwickelt sich so quasi Sucht. Du merkst, wow, das ist toll. Du musst dir nur mal die Zeit nehmen. Und wenn du sagst, ich habe keine 5 Minuten, ich will niemandem zu nahe treten, aber überleg dir Christsein noch einmal, ja, ob denn etwas falsch läuft im Leben. 5 Minuten sollte man haben. Diejenigen von euch, die sowieso regelmäßig Bibel lesen, ergänze es vielleicht um irgendwas anderes. Das heißt, ich habe noch nie im Internet nachgeschaut. Schau mal, was im Griechischen dort steht. Was auch immer. Aber zumindest diejenigen, die sich schwer tun, und ich habe mir lange Zeit schwer getan damit. Ich habe es gemacht. Es hat mich interessiert, aber es war trotzdem schwer. Es zahlt sich wirklich, wirklich aus. Und 5 Minuten sind nicht viel. 5 Minuten, wie viel schauen wir am Abend fern? Das Wichtige ist, wir müssen es tun. Und dann verwendet das Hirn. Und schau einfach, was der Heilige Geist dir sagt, wo plötzlich was klar wird. Nutz auch die Gemeinde, nutz andere Christen, nutz alles, was du nutzen kannst, aber tu es. Und du wirst Dinge verstehen in deinem Leben, die du vorher nicht verstanden hast. Du wirst Dinge tun in deinem Leben, die du vorher noch nicht getan hast. Und deine Beziehung zu Jesus wird sich verändern. Ich kann es dir versprechen. Ich habe es selbst erlebt, viele andere haben es erlebt. Viele von uns, denke ich mir, haben genau das auch die letzten Jahre, Jahrzehnte erlebt. Vielleicht sind wir uns sowieso einig. Das ist immer das Problem, wenn man wo predigt, wo man die Leute nicht wirklich kennt. Aber probier es einfach aus. Probier es aus und schau, was Gott daraus macht. Herr, ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Dass du uns nicht mit irgendwelchen vagen Vorstellungen hier allein gelassen hast. Und ich danke dir, dass du hier bist. Dass du versprochen hast, dass du uns nie verlässt und dass du uns den Heiligen Geist geschickt hast, dass wir dein Wort auch verstehen können. Und ich bitte dich für jeden von uns, der zurzeit oder generell einfach Probleme hat, das wirklich durchzuziehen, sich die Zeit zu nehmen, weil einfach so vieles uns belastet, zeitlich und auch psychisch belastet. Ich bitte dich um den Frieden und um die Freude und die Neugierde, in deinem Wort zu graben und zu lernen, was wirklich wichtigen Wahrheiten für unser Leben sind. Zu lernen, wie du bist, was du tust. Zu lernen, wozu du uns gemacht hast. Ich bitte dich um die Kraft und um den Mut. Und ich bitte dich vor allem um die Freude, mit dir sozusagen zu reden, wenn man die Bibel liest. Amen.